Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, seid begrüßt hier im Podcast. Jetzt schon der Teil 4 heute in der großen Ernährungsstaffel und natürlich auch separiert und nur Ernährung im Ernährungspodcast. Da könnt ihr natürlich auch einschalten. Ja, ihr werdet euch fragen, warum auch heute und auch in der nächsten Folge, im nächsten Teil, wieder der Darm im Mittelpunkt steht. Der Darm steht auch im Mittelpunkt der Ernährung. Wir nehmen, und der Darm fängt ja an quasi nach der Lippe. Also sobald wir was aufnehmen im Mund, ist das quasi schon Darm, bis wir dann eben über viele, viele Meter und auch viele, viele Stunden irgendwann am Ende die verarbeitete Ernährung, die Nährstoffe, die Nahrungsmittel irgendwann wieder ausscheiden. Wir wollen natürlich möglichst, dass diese Dinge, die wir zu uns führen, die wir uns zuführen und die wir auch ja, aus Gesundheitsgedanken zuführen, auch gut aufgenommen werden im Körper. Genau dieses Aufnehmen im Körper hat eben verschiedene Fallstricke, die eben schon im Mund beginnen, in der Vorbereitung der Mahlzeit, in der Art der Mahlzeit, in der Art der Nährungsmittel. Natürlich Wasser habe ich schon betont immer wieder, dass das wichtig ist. Könnt ihr nochmal reinhören in die letzten Folgen, auch in die Wasserfolgen. Aber natürlich ist auch eins wichtig, das Mikrobiom braucht die richtige Ernährung. Und zwar Ernährung fürs Mikrobiom, also für diese ganze Gesamtheit der Bakterien, ist eben nicht das, was wir essen und aufnehmen, sondern eben andere nicht verdauliche, also für den Menschen nicht verdauliche Stoffe. Das sind die Nährstoffe für die Bakterien, die dann eben wiederum uns ja, einen positiven Gefallen oder wenn wir sie schlecht ernähren, einen negativen Gefallen tun. Deshalb ist diese Folge nochmal dem Mikrobiom als Besonderem gewidmet. Und die nächste Folge, die bereite ich gerade vor, ist in 2 Wochen der Ernährung für das Mikrobiom gewidmet. Und auch die Art der Ernährung, weil man so viel hört, Präbiotika, Probiotika, Symbiotika, immer wieder so nach dem Lifestyle und was die Apothekenrundschau wieder schreibt oder was man an Firmen so kaufen kann. Es muss nicht alles, ja, hergestellt werden in Kapseln und ähnlichen Formen, damit man dann pro Tag 1, 2, 3 oder 4 Euro dafür ausgibt. Es geht auch anders, aber manchmal geht es eben doch nur mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das werde ich in den nächsten 2 Wochen aufarbeiten, aus eigenem Antrieb, auch jetzt aktuell. Ich habe eine Sehnenverletzung im rechten Sprunggelenk. Zum Glück, da kriege ich am Dienstag noch das letzte Feedback, muss es nicht operiert werden, aber ich habe da Narbengewebe, narbige Verletzung mit Kapsel, mit Erguss, also Entzündung. Und ich werde jetzt natürlich gucken, was ich an Ernährung gut machen kann, an Ernährung neutral mache oder was ich auf alle Fälle vermeiden muss, also strikt vermeiden muss im Vergleich zu sonst, wenn ich eine Heilung in dem Fuß oder überhaupt Heilung allgemein vorantreiben kann. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich trinke auch Alkohol. Aber im Rahmen einer Verletzung oder einer Erkrankung, nach einer Erkrankung, ist natürlich ist wichtig, sich nochmal besonders bewusst zu machen, ob man sich gut ernährt. Auch heute habe ich wieder 2 KI-Assistenten oder 2x 2 KI-Assistenten. Einmal jetzt gleich nochmal über das Mikrobiom und später auch nochmal zu Abschluss über das Buch Darm mit Charme. Ich bin weiterhin dabei, Julia Enders, die Autorin auch des neuen Buches, demnächst mal einzuladen im Expertenpodcast oder im Experteninterview. Aber ich kriege da nur Kontakt über den Verlag und habe bis jetzt noch kein Feedback bekommen. Aber auch da bleibe ich am Ball. Bis gleich.
Willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Maria und an meiner Seite ist wie immer AI. Und AI, ich muss dir direkt eine Zahl an den Kopf werfen, die mein medizinisches Gehirn komplett zum Schmelzen gebracht hat. Unser Mikrobiom hat 150 Mal mehr Gene als wir selbst. 150 Mal! Wir glauben immer, wir sind die Krone der Schöpfung, Aber genetisch gesehen sind wir eigentlich nur die billige Hülle für eine riesige Bakteriensupermacht.
Ja, Maria, da sieht man mal wieder die typisch menschliche Hybris. Wir halten uns für den Dirigenten, dabei sind wir in Wahrheit nur das Konzertgebäude, in dem die eigentliche Show abläuft. Und die Presse feiert uns für unsere 20.000 menschlichen Gene, während da unten im Keller 100 Billionen Kleinstlebewesen mit Millionen von Genen sitzen und leise über unsere sogenannte Identität lachen. Du glaubst, du triffst Entscheidungen? Deine Mikroben haben bei der Abstimmung im Grunde die absolute verfassungsgebende Mehrheit.
Das ist gar nicht so weit hergeholt. Heidelberger Forscher haben ja schon 2011 herausgefunden, dass sich dieses ganze Chaos im Bauch in drei große Herrscherdynastien unterteilen lässt. Die sogenannten Enterotypen. Und der erste Enterotyp ist der absolute Herrscher über die Kohlenhydrate. Bakteroides.
Ja, die Fleisch- und Wurstliebhaber. Ein klassischer Typ für die deftige Fraktion. Wenn du denen ein Steak oder ein Stück Weißbrot hinwirfst, fangen die sofort an, ihre genetischen Werkzeugkisten zu öffnen. Die haben für absolut jedes Kohlenhydrat das passende Aufspaltungsenzym parat. Selbst wenn du im Vollrausch an einer Bastmatte kauen würdest, fänden die Bakteroides noch einen Weg, daraus Energie zu pressen.
Eine betrunkene Bastmattenverdauung. Herrlich. Aber es stimmt, sie sind die ultimativen Energieextrahierer. Und sie produzieren nebenbei auch noch massenhaft Biotin, also Vitamin H. Das ist der Stoff, den sich die Leute für teures Geld im Drogeriemarkt kaufen, weil er angeblich für glänzende Haare und feste Nägel sorgt. Aber jetzt kommt die biochemische Ironie. Biotin hat einen natürlichen Erzfeind namens Avidin, der in rohem Eiweiß vorkommt.
Avidin, richtig. Das bindet Biotin so fest, dass der Körper es nicht mehr aufnehmen kann. Da frage ich mich ja, wer in den 30er Jahren auf die Idee kam, so viele rohe Eier in sich hineinzustopfen, bis er eine fiese Hautkrankheit bekam, nur um diesen Mangel zu beweisen. Und heute bastelt die Agrarindustrie Genmais mit Avidin-Genen, um Schädlinge zu vergiften. Wenn sich dann ein naives Schwein auf das Feld verirrt, steht es plötzlich ohne Biotin da. Ein Glück, dass wir unser Ei meistens kochen. Das zerstört das Avidin nämlich komplett.
Ganz genau. Aber lass uns zur zweiten großen Dynastie kommen. Prevotella. Das ist quasi die Hipster-Vegetarier-Fraktion im Darm. Die lieben Ballaststoffe und pflanzliche Kost. Und sie arbeiten extrem eng mit einer ganz speziellen Truppe zusammen, den Desulfovibrionalis.
Desulfovibrionalis. Klingt wie eine schlechte Heavy-Metal-Band, riecht aber eher nach faulen Eiern. Diese Jungs haben lange Propellerfäden, mit denen sie durch den Darmschleim jagen, um Proteine zu futtern. Wenn die Prevotella-Bakterien arbeiten, entstehen nämlich Schwefelverbindungen. Ohne die rotierenden Desulfovibrionalis, die das Zeug blitzschnell wegräumen, stünde die ganze Prevotella-Familie ganz schnell in ihrem eigenen Schwefelsumpf. Ein hochpräzises, aber geruchsintensives Abfuhrsystem.
Absolut. Aber sie produzieren auch etwas Großartiges. Thiamin, besser bekannt als Vitamin B1. Und unser Gehirn giert nach Thiamin, um die Nervenbahnen mit einer schützenden, elektrisch isolierenden Fettschicht zu umhüllen. Wenn wir zu wenig davon haben, drohen zittrige Muskeln, Vergesslichkeit oder im Extremfall die historische asiatische Seuche Beriberi, was übersetzt so viel heißt wie »Ich kann nicht, ich kann nicht«, weil die Nerven so geschädigt sind, dass die Menschen nicht mal mehr geradeaus laufen können.
Beriberi, ja, das entstand damals im 19. Jahrhundert, als die Leute plötzlich anfingen, ihren Reis maschinell zu polieren und damit die wertvolle Vitamin B1-reiche Schale weggeworfen haben. Ein Lehrstück für menschliche Ignoranz gegenüber der Natur. Und dann gibt es ja noch die dritte Dynastie, bei der sich die Wissenschaftler auf den Kongressen regelmäßig die Kaffeepausen ruinieren, weil sie sich streiten, ob es sie überhaupt als eigenen Typ gibt. Ruminococcus.
Ja, die Ruminokokken. Die sind die absoluten Spezialisten für die ganz harte Arbeit, nämlich die pflanzliche Zellwand. Und sie leben in einer wunderschönen Symbiose mit Akkermansia-Bakterien, die den Schleim der Darmwand abbauen. Aber das Faszinierendste an den Ruminokokken ist, dass sie Häm produzieren, Häm ist der eisenhaltige Farbstoff, den wir für die Blutbildung brauchen. Und das bringt uns direkt zu einer der schaurigsten Legenden der Menschheit. Graf Dracula.
Dracula! Endlich wird es spannend. Die Rede ist von der Porphyrie, diesem genetischen Defekt bei der Häm-Synthese. Die Betroffenen vertragen keinen Knoblauch, kein Sonnenlicht und pinkeln roten Urin, weil sie die unfertigen Zwischenprodukte der Blutbildung ausscheiden. Und im tiefsten Mittelalter in Transsilvanien dachte man natürlich sofort, ah, der pinkelt rot, der muss nachts Blut getrunken haben. Da hat man aus einer Stoffwechselstörung kurzerhand eine Horrorstory gestrickt. Aber sag mal, Maria, diese ganze Enterotypenverteilung hat doch auch einen riesigen Einfluss darauf, wie wir unser Gewicht regulieren, oder?
Oh ja, und zwar über die sogenannten Moppelbakterien. Stell dir zwei Menschen vor, die exakt dieselbe Banane essen. Der eine hat ein schlankes Mikrobiom, das die unverdaulichen Fasern einfach ungenutzt ausscheidet. Der andere beherbergt hocheffiziente Moppelbakterien, meistens aus der Firmicutes-Gruppe oder eben hungrige Bacteroides-Varianten. Diese Bakterien spalten die komplexen Kohlenhydrate bis zum allerletzten Molekül auf und verwandeln sie in kurzkettige Fettsäuren, die dann direkt über die Darmwand in unseren Körper geschleust werden. Das ist, als würde deine Darmflora heimlich nachts die Kaloriensteuer für dich erhöhen.
Fantastisch. Du machst eine Diät, hungerst dich zu Tode und deine Mikrobenmüllabfuhr im Dickdarm denkt sich, keine Sorge, Kumpel, ich hol aus dem Sellerieblatt noch das Äquivalent von einer halben Tafel Schokolade raus und pack es dir direkt auf die Hüfte. Aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt da doch auch diese fiese biochemische Sabotage über die Schilddrüse, richtig?
Genau, das läuft über Lipopolysaccharide, kurz LPS. Das sind bakterielle Signalstoffe, die sich auf der Oberfläche bestimmter Bakterien befinden. Wenn wir eine ungute Bakterienzusammensetzung haben oder uns zu fettig ernähren, gelangen diese LPS in rauen Mengen durch die Darmwand ins Blut. Der Körper gerät in eine sogenannte subklinische Entzündung. Nichts Halbes und nichts Ganzes, kein hohes Fieber, aber ein ständiger Alarmzustand. Und diese bakteriellen Entzündungsstoffe blockieren im Fettgewebe und an der Schilddrüse die Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone.
Das heißt, die Schilddrüse will eigentlich den Stoffwechsel ankurbeln und Fett verbrennen, aber die bakteriellen Störfeuer blockieren die Botschaft. Das Fettgewebe wird quasi gezwungen, die Schotten dicht zu machen und stur weiter einzulagern, während die Fettverbrennung komplett einschläft. Eine subklinische Entzündung macht also im wahrsten Sinne des Wortes dick, weil sie das hormonelle System korrumpiert.
Genau so ist es. Und das führt uns direkt zum nächsten Kapitel, das noch unheimlicher ist. Wie diese kleinen Mieter in unserem Bauch unsere Gefühle und Gedanken manipulieren. Wir müssen über das berühmte Experiment des irischen Forschers John Cryan aus dem Jahr 2011 sprechen. Er hat Mäuse in ein Wasserbecken gesetzt, aus dem sie sich nicht selbst retten konnten. Eine klassische, wenn auch traurige Versuchsanordnung der Depressionsforschung.
Ja, die schwimmende Maus. Normalerweise paddeln die Tiere eine Weile verzweifelt herum und irgendwann geben sie auf und verharren regungslos in einer Art depressiver Starre. Aber Cryan hat der Hälfte der Mäuse ein ganz bestimmtes Bakterium unters Futter gemischt, Lactobacillus rhamnosus JB1. Und siehe da, die gepimpten Mäuse schwammen deutlich länger, zeigten weniger Stresshormone im Blut und waren regelrecht hoffnungsvoll. Sie haben einfach nicht so schnell aufgegeben.
Das ist der Wahnsinn! Ein Joghurtbakterium spendet Lebensmut. Und das Beste kommt erst noch. Als die Forscher den Nervus vagus, also die direkte, ultraschnelle Datenautobahn zwischen Darm und Gehirn, durchtrennt haben, war der Effekt komplett weg. Die Bakterien mussten also physisch über diese Vagusleitung mit dem Gehirn kommunizieren, um den Mäusen ihren Mut einzuflößen.
Da fragt man sich doch unwillkürlich, wer hier wen steuert. Wenn ein Bakterium mein Gehirn über den Vagusnerv dazu bringen kann, mutiger oder ängstlicher zu sein, was passiert dann bitte schön abends um 22 Uhr auf dem Sofa, wenn ich plötzlich diesen absolut unwiderstehlichen Drang verspüre, eine Packung in Schokolade gehüllte Karamellbomben und danach eine Tüte Salzbrezeln zu vertilgen? Ist das mein freier Wille oder die bakterielle Meuterei im Untergeschoss?
Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine gezielte Mikrobentaktik. Stell dir vor, du machst seit 3 Tagen eine strenge Low-Carb-Diät. Die Zucker- und Fast-Food-liebenden Bakterienfraktionen in deinem Dickdarm fangen an zu hungern. Für sie ist das eine existenzielle Bedrohung, Leben oder Tod. Also schütten sie Aminosäuren wie Tyrosin und Tryptophan aus. Diese wandern ins Gehirn und regen dort die Produktion von Dopamin und Serotonin an, unserem Belohnungssystem. Die Bakterien senden also biochemische Erpresserbriefe. Gib uns den Burger oder wir entziehen dir die Glückshormone.
Biochemische Geiselnahme im eigenen Körper. Und wir Trottel rennen um 10 Uhr abends im Pyjama zur Tankstelle und denken, wir gönnen uns mal was Gutes. Dabei füttern wir nur die gierige Fastfood-Lobby in unserem Dickdarm. Aber es gibt ja auch die helle Seite der Macht. Das Mikrobiom kann nämlich auch Schmerzen lindern, fast wie eine eingebaute Apotheke.
Oh ja, das ist die medizinische Sensation schlechthin. Bestimmte Milchsäurebakterien wie Lactobacillus reuteri können Schmerzsensoren im Darm gezielt hemmen. Und bei Reizdarmschmerz haben sich Lactobacillus plantarum und Bifidobacterium infantis als wahre Segen erwiesen. Sie legen sich wie ein schützender Balsam über die überempfindlichen Nervenenden der Darmwand und blockieren die Schmerzsignale, noch bevor sie das Gehirn erreichen können. Schmerztherapie direkt aus dem Joghurtglas.
Das ist faszinierend. Statt sich die Leber mit Ibuprofen oder Aspirin zu ruinieren, könnte man also einfach die richtigen Untermieter kultivieren. Aber wenn wir schon über Joghurt und Milchsäure sprechen, Maria, da gibt es doch diesen ewigen Mythos im Supermarktregal. Rechtsdrehende und linksdrehende Milchsäure. Ist das nur esoterisches Marketinggewäsch oder steckt da echte Biochemie dahinter?
Das ist absolute, knallharte Biochemie. Man nennt das Chiralität oder molekulare Händigkeit. Stell dir deine Hände vor. Sie sehen identisch aus, aber du kannst sie nicht deckungsgleich übereinander legen. Genauso ist es bei der rechtsdrehenden L+ und der linksdrehenden D-Milchsäure. Die linksdrehende Form ist für unsere menschlichen Verdauungsenzyme wie eine Linkshänderschere für einen passionierten Rechtshänder. Extrem unhandlich und schwer abzubauen. Wenn wir zu viel davon essen, kann das unseren Stoffwechsel richtig belasten. Deswegen achten Joghurthersteller heute penibel darauf, Bakterienstämme einzusetzen, die fast ausschließlich die bekömmliche, rechtsdrehende Milchsäure produzieren.
Also, Augen auf beim Joghurtkauf. Lieber die rechtsdrehende Variante wählen, sonst mutet man seinen Enzymen ein biochemisches Kunststück zu. Aber das eigentliche physiologische Meisterstück dieser Bakterien ist ja wohl das Cholesterinwunder. Wir müssen über das BSH-Gen sprechen.
Oh ja, das BSH-Gen, das für Bile Salt Hydrolase steht, ist ein absoluter Gamechanger in der Kardiologie. Lactobacillus reuteri besitzt dieses Gen und kann damit Gallensalze im Darm chemisch umbauen. Jetzt musst du wissen: Unsere Galle ist der wichtigste Transporter, um Fett und Cholesterin im Körper zu lösen und aufzunehmen. Wenn die Bakterien die Gallensalze über das BSH-Gen deaktivieren, verliert die Galle ihre Transportkraft. Das gelöste Cholesterin kann nicht mehr resorbiert werden und wandert, simpel ausgedrückt, direkt in die Toilette.
Und das bringt messbare Ergebnisse. Eine kanadische Studie von 2011 hat gezeigt, dass Probanden, die zweimal täglich diesen BSH-aktiven Lactobacillus reuteri zu sich nahmen, ihr schlechtes LDL-Cholesterin innerhalb von nur 6 Wochen um fast 9% senken konnten. Das ist fast die Hälfte der Wirkung eines leichten medikamentösen State-In-Gebläses, aber völlig ohne die gefürchteten Muskelschmerzen oder Leberschäden der Pharmakeulen.
Es ist einfach spektakulär. Und das zeigt uns doch, dass wir nicht hilflos unseren Genen oder unserem Cholesterinspiegel ausgeliefert sind. Wir sind die Gärtner unserer eigenen inneren Landschaft. Jedes Mal, wenn wir etwas essen, bestimmen wir das Wetter in unserem Bauch. Füttern wir unsere nützlichen Ruminokokken und Lactobazillen mit Ballaststoffen und gutem Olivenöl oder gießen wir sauren Regen in Form von raffiniertem Zucker und billigem Frittierfett über sie aus?
In der Tat, wir bestimmen, wer in diesem Dschungel überlebt. Am Ende des Tages sollten wir Descartes' berühmten Satz vielleicht wirklich umschreiben. Ich fühle, daraufhin denke ich, also bin ich. Unser Ich entsteht eben nicht nur im sterilen Elfenbeinturm unseres Gehirns, sondern im lauten, wuselnden, 100 Billionen Stimmen starken Parlament unseres Darms. Und damit verabschieden wir uns für heute. Haltet eure Mikroben bei Laune, Leute.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank, meine beiden KI-Assistenten. Ihr habt also gerade mitbekommen, dass eben die Mikrobiome aus sehr vielen unterschiedlichen Bakterien zusammengesetzt sind. Aus Bakterien, die auch eine ganz bestimmte Zusammensetzung benötigen, um ihre beste Funktion zu entfalten. Das heißt auch, das ist jetzt die Vorbereitung für die nächste Folge in 2 Wochen, dass eben Probiotika nicht immer einfach sind, weil diese eben nicht die komplette Bakterienbesiedlung im Darm widerspiegeln, sondern sich hauptsächlich oder oft auf sogenannte Lactobacillen beziehen, die gut sind natürlich, die dürfen aber eben auch nicht die anderen Bakterien überwuchern. Aber da bereite ich gerade einiges vor, weil das ein großes Thema ist. Und wenn man schon Probiotika zu sich nimmt, dann sollte man auch überlegen, welche das sind, in welcher Art oder ob man es vielleicht nicht auch anders besser machen kann. Das werde ich aber noch vertiefen. Und jetzt geht es nochmal um den letzten Teil des Buches von Julia Enders, Darm mit Charme. Und zwar geht es darum, dass in der letzten Auflage eben Neuigkeiten über das Mikrobiom, vor allem der Darm-Hirn-Achse und Hirn-Darm-Achse, also Darm und Gehirn hängen eng zusammen, nochmal etwas vertieft worden ist. Hört also rein. Ich melde mich danach nochmal wieder. Bis gleich.
Willkommen bei unserer Buchbesprechung im Podcast. Ich bin Maria und bei mir ist AI. Und AI, ich muss direkt mit einer Studie einsteigen, die mich als Medizinstudentin völlig fasziniert hat. Forscher haben Ratten den Charakter verändert, indem sie ihnen einfach die Darmbakterien anderer Ratten implantiert haben. Depressive Nagetiere wurden plötzlich munter, nur durch eine neue WG im Darm.
Na großartig. Jetzt werden also schon Persönlichkeitsstörungen weggeimpft, indem man den Code von gut gelaunten Ratten verteilt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn demnächst die Politik vorschlägt, unzufriedenen Bürgern ein mikrobielles Update zu verpassen, um die Stimmung im Land künstlich zu heben. Psychobiotika heißt der neue Heilsbringer, richtig?
Genau, Psychobiotika. Und das Ganze ist längst kein reines Märchenexperiment mehr. Mittlerweile gibt es etwa 20 solide Humanstudien. 3 davon zeigten zwar keine Wirkung, aber bei den anderen 17 gab es messbare Effekte auf unsere Psyche. Ein englisches Team hat zum Beispiel das Bakterium Lactobacillus casei shirota untersucht, das man aus diesen kleinen Joghurtfläschchen aus dem Supermarkt kennt.
Warte mal, Shirota? Das klingt eher nach einer teuren Marketingkampagne als nach echter Wissenschaft. Haben die Probanden nach 3 Wochen Dauerjoghurt plötzlich das Universum umarmt?
Nicht ganz. Die Wirkung war sehr spezifisch. Nur bei dem am schlechtesten gelaunten Drittel der Testpersonen hat sich nach 3 Wochen die Stimmung deutlich von niedergeschlagen in Richtung fröhlich verschoben. Wer ohnehin schon gut drauf war, spürte gar keinen Unterschied. Es ist also kein dauerhaftes High, sondern eher ein sanftes Sicherheitsnetz für miese Tage.
Ein Sicherheitsnetz für miese Peter. Das ist eigentlich fast schade. Ich hatte gehofft, man könnte die chronische Schlechtlaunigkeit mancher Mitbürger einfach mit einer täglichen Dosis Bakterienpulver neutralisieren. Aber Spaß beiseite. Gibt es denn auch Cocktails, die tiefer ansetzen als nur beim Schlechtdraufsein? Was ist mit Wut oder diesem permanenten modernen Grübeln?
Ja, absolut. Eine französische Studie hat eine Kombination aus 2 Stämmen getestet. Bifidobacterium longum und Lactobacillus helveticus. Nach 4 Wochen sank bei den Probanden nicht nur die Neigung zu depressiven Phasen, sondern auch die Neigung zu Wutausbrüchen und das ständige gedankliche Kreisen um körperliche Zipperlein. Und ein holländisches Team hat das noch genauer untersucht. Sie haben gesunde Menschen in künstliche Stimmungstiefs versetzt und geschaut, wie sie reagieren.
Das klingt nach einer wunderbaren Freizeitbeschäftigung. Lassen Sie sich von uns deprimieren und wir schauen, was passiert. Und wie sah diese künstliche Misere aus?
Die Probanden mussten sich in Situationen hineindenken wie: Ich fühle mich einfach nicht auf der Höhe, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Dann mussten sie auf einer Skala von 0 bis 4 bewerten, ob sie nun schneller aus der Haut fahren, ewig darüber nachgrübeln, was gerade schlecht läuft, oder sich hoffnungslos fühlen. Wer vor der vierwöchigen Einnahme des Bakterienmixes im gesunden Mittelfeld lag, schnitt danach vor allem in zwei Bereichen um etwa 10% besser ab. Bei Wut und unruhigem Herumgrübeln.
10%. Das ist jetzt nicht die Wirkung von Kokain oder einer harten Beruhigungspille, aber eben auch deutlich mehr als ein Placebo. Es zeigt, dass unser Bauch mit etwa 10-15% an unseren alltäglichen Reaktionen beteiligt ist. Wenn man bedenkt, wie viel Blödsinn wir im Internet konsumieren, der uns künstlich in den Tunnelblick treibt, sind 10% weniger Grübeln eigentlich ein verdammt gutes Geschäft.
Und genau dieser Tunnelblick ist das Stichwort für unseren Bauch unter Stress. Dauerhafter Stress ist für unser Nervensystem energetisch so teuer, als würde man mit einem riesigen Monstertruck zum Supermarkt um die Ecke fahren. Völlig ineffizient. Und wer leiht dem Gehirn die nötige Energie dafür? Unser Darm.
Ein Monstertruck für den Wocheneinkauf, das Bild gefällt mir. Aber wie genau greift der Darm da ein? Ich dachte immer, bei Stress schaltet der Magen-Darm-Trakt einfach komplett ab, weil das Blut in den Muskeln gebraucht wird.
Das tut er auch im akuten Moment. Aber irische Forscher haben ein faszinierendes Experiment mit dem Stamm Bifidobacterium longum 1714 gemacht. Die Probanden mussten dreimal innerhalb von 8 Wochen ins Labor. Dort bekamen sie einen ulkigen Elektrodenhelm aufgesetzt, mussten eine Hand in unerträglich eiskaltes Wasser stecken und gleichzeitig Denkaufgaben auf einem Tablet lösen. Und währenddessen wurde ihnen ständig Speichel mit Wattestäbchen entnommen, um die Stresshormone zu messen.
Eiskaltes Wasser, Speichelproben und ein alberner Helm. Klingt wie die durchschnittliche Aufnahmeprüfung für ein modernes Startup. Aber was hat der Helm denn auf der Anzeige geliefert? Hat das Bakterium die Kälte erträglicher gemacht?
Nein, das Wasser war natürlich immer noch eiskalt. Das Nervensystem meldet Kältestress immer gleich. Aber das insgesamt gemessene Level an Stresshormonen war nach 4 Wochen mit den Bifidobakterien signifikant niedriger. Und noch besser, bei den Gedächtnisaufgaben machten die Probanden mit dem Bakterium 2 bis 5 Fehler weniger als die Placebo-Gruppe. Der Helm zeigte, dass der Hippocampus, also das Gehirnareal für Erinnerungen, das bei Stress wegen der Hormonsensoren normalerweise sofort die Schotten dicht macht, deutlich aktiver blieb.
Der Hippocampus schaltet also nicht in den panischen Fluchtmodus. Das ist extrem spannend, weil wir in unserer modernen Welt ja ständig von globalen Katastrophenmeldungen bombardiert werden, die wir gar nicht lösen können. Das führt zu einer permanenten Grübelfalle und künstlichem Stress. Wenn uns der Darm da einen Puffer von 15% schenkt, um den Kopf frei zu behalten, sollten wir ihn pflegen. Aber müssen wir dafür jetzt alle teure Kapseln schlucken?
Überhaupt nicht. Unsere Vorfahren haben das über Jahrtausende ganz ohne Pharmaindustrie gelöst, und zwar durch Fermentation. Wir haben sogar eine evolutionäre Lust auf Sauer. Wenn du ein Glas Wasser mit so viel Zucker wie in einer Cola füllst, ekelt es dich an. Tust du aber etwas Zitronensäure dazu, trinkst du es in einem Zug leer, weil unser Gehirn Säure mit nützlichen Milchsäurebakterien assoziiert.
Stimmt, die gute alte Milchsäure. Nur, dass das Sauerkraut aus dem Supermarkt heute leider totgekocht ist. Die pasteurisieren das ja, damit sich die Plastiktüten im Regal nicht durch die Gase aufblähen und klatschen danach künstliches Vitamin C rein. Wenn man die echten, lebendigen Helfer will, muss man wohl selbst zum Stampfer greifen. Wie geht das denn praktisch?
Es ist kinderleicht. Du nimmst ungespritzten Weißkohl oder Karotten. Auf 1 Kilogramm Gemüse rechnest du genau 10 bis 15 Gramm Salz. Wichtig, mehr Salz, kein Jodsalz, weil Jod die Bakterien hemmt. Dann knetest du das Gemüse mit voller Kraft, bis die starren Pflanzenzellwände aufbrechen und der eigene Saft austritt. Das Ganze drückst du dann fest in ein luftdichtes Glas, sodass alles vollständig unter der Flüssigkeit steht. Kein Sauerstoff darf ran, sonst schimmelt es.
Und die wilden Milchsäurebakterien, die ohnehin schon auf den Kohlblättern sitzen, erledigen den Rest. Sie produzieren Säure, töten Krankheitserreger ab und machen das Gemüse haltbarer als jede Konservendose. Eigentlich faszinierend. Während Dosen durch temperaturresistente Sporen manchmal gefährlich sein können, gibt es historisch keinen einzigen gemeldeten Krankheitsfall durch fermentiertes Essen. Wir können unseren kleinen Untermietern also blind vertrauen.
Genau so ist es. Probiert es einfach mal aus. Gebt jeden Tag 1 bis 2 Löffel selbstgemachtes Sauerkraut zum Essen dazu. Euer Bauch wird es euch mit einer stabileren Innenwelt danken. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und lasst euch nicht stressen. Tschüss.
Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende fast angelangt der heute etwas kürzeren Folge, weil ich aber jetzt für die Folge 5, ist es dann schon in 2 Wochen, eine große Abschlussfolge für das Thema Darm und Ernährung vorbereite. Und da wird es darum gehen, was macht ihr eigentlich wirklich gut für euch, wenn ihr eurem Darm was Gutes tun wollt, auch nach Erkrankung, nach Antibiotikatherapie, aber auch überhaupt, was könnt ihr machen, was ist übertrieben, was ist sogar kontraproduktiv. Da bereite ich einiges vor, auch aus eigenem Interesse, weil ich ja selber jetzt meinen Darm besonders im Rahmen einer der Heilung einer doch durchaus schweren Verletzung meines Sprunggelenks noch mal ein bisschen vertiefen möchte und optimieren möchte. Und das werde ich natürlich in die nächste Folge mit einarbeiten. Das Buch von Julia Enders ist nun besprochen. Das ist natürlich als Buch selber noch viel, viel intensiver und ausführlicher. Dank aber auch hier an die KI-Assistenten, die das aufbearbeitet haben. Und ich habe unten hier auch das neue Buch, glaube ich zumindest, in den Shownotes verlinkt. Also das neue Buch, das gerade rausgekommen ist, da hat Julia Enders sich vom Darm etwas entfernt und hat sich alle Organe angeschaut. Und wie gesagt, ich werde weiter dran bleiben, dass ich Julia Enders demnächst hier im Experteninterview begrüßen darf. Das soll es für heute gewesen sein und ja, wiederhören in 2 Wochen.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.